Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Viele haben nur drauf gewartet, dass Liz Truss, die britische Premierministerin, nach diesen unfassbar turbulenten Tagen und Wochen ihren Rücktritt erklärt. Und das hat sie heute schließlich getan.
Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party.
Was am Ende zum Rücktritt geführt hat und welches sehr bekannte Gesicht offenbar mit einem Comeback spielt, das klären wir gleich. Und wir sprechen mit Anna Kostuchenko. Anna ist Journalistin. Sie lebt in Kiew, wo ja auch gerade zum Stromsparen aufgerufen wird, weil russischer Beschuss große Teile der Energieinfrastruktur beschädigt hat. Und für Anna ist aber klar, sie will in Kiew bleiben.
Unsere Soldaten haben mir einen psychologischen Trick beigebracht. Man muss einmal erkennen, dass man wirklich sterben kann und dann ein aktives Leben weiterführen. Und so mache ich.
Das ganze Gespräch mit ihr hört ihr gleich hier. Am Donnerstag, dem 20. Oktober. Ich bin Rahel Klein. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
Das war die britische Premierministerin Liz Truss. Ja, und das, was sie zu verkünden hatte, das kam jetzt nicht mehr wirklich überraschend, muss man sagen. Sie hat ihren Rücktritt erklärt nach nur rund 6 Wochen im Amt. Und damit wird sie wohl in die Geschichte eingehen als die britische Regierungschefin mit der kürzesten Amtszeit. Erst vor 45 Tagen hatte sie die Nachfolge von Boris Johnson angetreten. Der war ja nach mehreren Skandalen und auf Druck seiner Partei zurückgetreten. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau hat Truss denn jetzt bei ihrem Rücktritt gesagt?
Ja, also sie will jetzt noch so lange im Amt bleiben, bis ihre Nachfolge geklärt ist. Das hat sie bei einer sehr kurzfristig anberaumten Pressekonferenz heute vor ihrem Amtssitz in der Downing Street in London erklärt.
Wie ist es denn jetzt zu diesem Rücktritt gekommen? Also noch vor 24 Stunden im Parlament hatte Truss ja einen Rücktritt noch abgelehnt.
Absolut. Also dieser Sinneswandel, der kam jetzt wirklich ziemlich schnell. Aber die Ereignisse, muss man sagen, haben sich zuletzt auch einfach überschlagen. Truss hatte den Rücktritt gestern Mittag abgelehnt. Am Nachmittag war dann plötzlich die britische Innenministerin zurückgetreten. Offiziell wegen eines Formfehlers bei ihrem Rücktritt hat sie aber schon auch den Kurs der britischen Regierung kritisiert. Es war damit der zweite Ministerwechsel innerhalb von nur 5 Tagen.
Weil Truss ja ihren Finanzminister erst letzten Freitag ersetzt hatte.
Absolut. Ein Steuererleichterungspaket vom Finanzminister und von Truss hatte ein Finanzchaos in Großbritannien ausgelöst. Die Märkte sind zusammengebrochen und eingestürzt und Großbritannien war wirklich in so einer Wirtschaftskrise. Der neue Finanzminister hatte dann Anfang der Woche quasi alle Vorschläge wieder kassiert und zurückgenommen. So, und gestern war dann wirklich ein extremer Tag in Großbritannien, denn am Abend hat es dann auch noch Tumulte im britischen Unterhaus gegeben bei einer Abstimmung zum Thema Fracking. Der Antrag der oppositionellen Labour-Partei wurde zwar mit großer Mehrheit abgelehnt, aber viele konservative Abgeordnete sollen nur sehr widerwillig dagegen gestimmt haben. Und es gibt Berichte, dass konservative Abgeordnete nicht frei und ungehindert abstimmen konnten. Dazu der Labour-Abgeordnete Chris Bryant.
Ich habe Mitglieder gesehen, die handgreiflich angegangen wurden und schikaniert.
Ein Abgeordneter der Konservativen sprach von einer Schande und sagte, dass er so eine Situation wie gestern noch nie erlebt habe. Also Fakt ist, Truss hatte auch in der eigenen Partei am Ende kaum noch Rückhalt. Viele haben sich öffentlich von ihr distanziert.
Und gab es dann heute noch irgendeinen Auslöser, der dann wirklich zu ihrem Rücktritt geführt hat?
Ja, es hat heute noch ein Gespräch mit dem Vorsitzenden eines mächtigen Ausschusses der Konservativen gegeben und der hat Truss wohl nahegelegt, zurückzutreten, weil es sonst eine Abstimmung innerhalb der Partei genau darüber geben könnte, ob sie zurücktritt oder nicht.
Und wie geht's jetzt weiter?
Innerhalb von einer Woche soll die Fraktion über eine Nachfolge von Liz Truss an der Parteispitze und damit auch über die im Amt des Premiers entscheiden. Das soll jetzt also einigermaßen schnell gehen. Es wird keine Mitgliederbefragung so wie beim letzten Mal geben, weil das einfach deutlich länger dauern würde. Ja, und jetzt gibt's natürlich viele Spekulationen über die Nachfolge. Ein möglicher Kandidat ist durchaus bekannt. Es ist Ex-Premier Boris Johnson. Er soll Medienberichten zufolge eine erneute Kandidatur für den Posten planen.
Ja, ihr habt richtig gehört. Boris Johnson. In Großbritannien ist die britische Premierministerin Liz Truss zurückgetreten, nach nur rund 6 Wochen im Amt. Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion hat uns die Ereignisse von heute zusammengefasst. Dank dir, Amelie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Tagen schon greift Russland wieder vermehrt Ziele in der Ukraine aus der Luft heraus an. Raketen schlagen ein, Drohnen explodieren, töten Menschen und zerstören Gebäude. Auch große Teile der Energieinfrastruktur sind getroffen worden. 40% sollen inzwischen beschädigt sein. Deshalb ruft der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Menschen im Land jetzt zum Stromsparen auf. Anna Kostuchenko ist Journalistin und sie lebt in der Hauptstadt Kiew. Und mit ihr habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Hallo Anna.
Ja, guten Tag.
Anna, Zelensky hat gesagt, man müsse jetzt auch mit vorübergehenden Stromausfällen rechnen. Merkt ihr das schon in Kiew?
Naja, wegen iranischer Drohnenangriffe fällt in einigen Gebieten von Kiew der Strom für mehrere Stunden aus. Und damit unsere Versorgungsunternehmen die Situation schnell korrigieren könnten, sparen wir ein bisschen Strom. Zum Beispiel abends benutze ich weniger Licht und jetzt ist es ein bisschen kalt, aber ich mache meine Heizungsgeräte nicht an.
Du machst deine Heizungsgeräte nicht an, machst weniger Licht. Kannst du sonst trotzdem, ich meine, wir telefonieren jetzt miteinander, ne? Du hast wahrscheinlich Internet zumindest gerade eben auch an. Das heißt, so tagsüber so arbeiten kannst du schon noch.
Naja, unsere Versorgungsunternehmen, sie korrigieren sehr schnell die Situation. Und jetzt habe ich alles, ich habe sogar das Licht, die Verbindung, Internet, also alles funktioniert. Und falls etwas nicht funktioniert, dann korrigieren Sie die Situation sehr schnell.
Und vermisst du gerade irgendwas außer Heizung und abends mal Licht?
Ein bisschen Heizung wäre gut, aber es geht, danke.
Wie ist denn die Lage in Kiew gerade? Schlagen auch weiterhin Raketen und Drohnen ein?
Heute Nacht und morgen früh gab es einen Luftalarm. Es dauerte ungefähr 2 Stunden. Und als ich dann in einem Café meinen Morgenkaffee gekauft hat, fragte ich die Kellner und mehrere Kollegen dort, ob sie zusätzliche Angst jetzt spüren. Und alle sagten, dass sie keine besondere Angst spüren. Tatsächlich lebt die ukrainische Zivilbevölkerung seit 8 Monaten unter verschiedenen Beschuss von russischen Waffen. Russland kann an der Front nichts erreichen und versucht deshalb mehr Zivilbevölkerung zu ermorden und jetzt Angriff auf unser Energiesystem zu machen.
In Kiew war es ja lange Zeit deutlich ruhiger als jetzt gerade wieder. Du bist inzwischen wieder in Kiew. Wie gehst du selbst mit dieser Unsicherheit und dieser Bedrohung um?
Es geht mir sowieso gut. Ich muss sagen, dass iranische Drohnen uns eine zusätzliche Probleme bereitet haben. Aber die ukrainische Luftverteidigung schießt inzwischen mehr als 70% von ihnen ab. Und auch die Polizei hilft beim Eliminieren. Also ja, wir leben weiter, wir treiben Sport, wir arbeiten, wir pflanzen Blumen.
Also. Willst du in Kiew bleiben, auch wenn es ja unsicher ist, ihr aber trotzdem ja irgendwie auch ganz viele Dinge tut? Oder hast du das Gefühl, vielleicht ist es doch bald nochmal Zeit zu gehen?
Seit 8 Monaten, es ist nicht sicher. Und während dieses 8 Monaten des Krieges zeigte Russland völlige militärische Ohnmacht. Und jetzt setzt natürlich Terrorismus gegen Zivilbevölkerung. Und ich arbeite hier als Journalistin und ich helfe als Freiwillige hinter den Frontlinien. Und das Wichtigste für uns ist zu besiegen und die Okkupanten weg aus den Grenzen unseres Landes von Jahr 1991 zu vertreiben. Und alles andere ist zweitrangig.
Das klingt, als wärst du unfassbar entschlossen und hast keine Angst.
Ja, es geht nicht um Angst. Wir leben unter diesem Stress für mehrere Monate schon. Und unsere Soldaten haben mir einen psychologischen Trick beigebracht. Man muss einmal erkennen, dass man wirklich sterben kann und dann ein aktives Leben weiterführen. Und so mache ich.
sagt Anna Kostuchenko, Journalistin. Sie lebt in Kiew und sie hat uns geschildert, wie die Lage gerade vor Ort ist und wie die Menschen im Land auch gerade Strom sparen müssen. In Deutschlandfunk Nova. Anna, ich danke dir sehr für das Gespräch und pass weiter gut auf dich auf.
Ich bedanke Ihnen auch. Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das hier ist das schlimmste Geräusch auf der ganzen Welt. Boah, Moskitos, ne? Und ihr kennt auch diese Leute, die immer sagen, ach, das mit den Mücken, das war doch heute Nacht gar nicht so schlimm. Ich habe gar keine Stiche. Und ich denke mir immer dabei, ja, weil ich die Dinge angelockt habe und du in Ruhe schlafen konntest. Ihr merkt, es ist ein sehr emotionales Thema für mich. Und genau diese Aussage, dass manche Menschen mehr gestochen werden als andere, die stimmt auch aus wissenschaftlicher Sicht. Eine neue Studie aus den USA zeigt jetzt auch, was genau Menschen an sich haben, dass sie immer wieder gestochen werden. Eka Knicke aus dem Deutschlandfunk Nova Team, die auch häufig gestochen wird. Wir leiden zusammen, hat sich diese Studie angeschaut. Eka, was haben wir, was die anderen nicht haben?
Wir haben einen für Mücken sehr attraktiven Körpergeruch. Das wusste man auch schon vorher, dass das irgendwie am Hautgeruch liegen muss, an der Zusammensetzung der Stoffe da. Aber dieses Team von der Rockefeller University in New York hat jetzt rausgefunden, es sind die Carbonsäuren. Also Menschen, die davon viele bzw. eine bestimmte Zusammensetzung auf der Haut haben, die ziehen die Moskitos besonders an.
Aha.
Und dieses Experiment, das wurde mit den stechenden Mückenweibchen der Art Aedes aegypti durchgeführt. Also das sind diese ägyptischen Tigermücken, die kennen wir auch als Gelbfiebermücke oder Dengue-Mücke, weil die eben diese Krankheiten übertragen. Das sind übrigens genau diese Mücken, die sich gerade in immer mehr Regionen in Deutschland ausbreiten.
Ja, klasse. Und wie haben die Forschenden das jetzt rausgefunden mit den Carbonsäuren?
Die ProbandInnen der Studie, die haben so einen Nylon-Überzieher für die Arme bekommen, also wie so dünne Strumpfhosen im Endeffekt. Und die haben die 6 Stunden am Tag getragen, damit der Körpergeruch und diese ganzen Hautpartikelchen sich da reinsetzen können. Dann wurden im Experiment jeweils 2 dieser Ärmel den Mücken so angeboten.
Mhm.
Und die Forschenden sagen, das war total faszinierend, weil die Mücken, die wären immer innerhalb weniger Sekunden ganz eindeutig zu einem dieser Nylon-Ärmel hingeflogen. Und es gab in dem ganzen Test einen absoluten Favoriten, nämlich den Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit der Nummer 33, also wirklich sehr armer Mensch, der sicher immer attackiert wird. Und noch was haben sie rausgefunden, manche ProbandInnen, die haben über Jahre hinweg teilgenommen und ihren Status als Mückenliebling wirklich nie verloren, auch wenn sich ja vielleicht äußere Begebenheiten ändern. Also ist es wirklich so, einmal Mückenmagnet, immer Mückenmagnet.
Ich weiß gar nicht, was ich jetzt damit machen soll. Das sind mega schlechte Nachrichten für dich und mich.
Allerdings.
Aber diese Carbonsäuren, ne, die da auf der Haut ja offenbar den Unterschied machen, weil Mückenmagneten mehr von denen haben. Was genau machen die denn auf unserer Haut?
Carbonsäuren, die sind so eine Art Abbauprodukt. Also auf unserer Haut, da gibt es ja jede Menge Mikroorganismen, Pilze und Bakterien zum Beispiel. Und die fressen das, was sie auf unserer Haut so finden. Zum Beispiel auch Eiweiße, Kohlenhydrate, Botenstoffe und Fette. Und zersetzen die, so erklärt es Dermatologin Jael Adler.
Und dabei entstehen Geruchssubstanzen. Flüchtige Duftmoleküle sind das. Und die riechen nicht immer nur nach Minze und Eukalyptus, sondern können ganz schön stinken. Da sind nämlich Aromen dabei wie Buttersäure, Ameisensäure oder auch Essigsäure. Diese Aromen befinden sich auch im Emmentaler und im Limburger Käse, in ranziger Butter, im Ziegenstall und auch im Erbrochenen.
Und je nachdem, welche Bakterien man auf der Haut hat und in welcher Menge, werden unterschiedliche Säuren hergestellt.
Und warum haben manche Menschen davon mehr als andere?
Ja, ob man viele von diesen Carbonsäuren auf der Haut hat und auch welche, das wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Da spielt zum Beispiel auch die Genetik eine Rolle, aber noch mehr, sagt Jael Adler.
Alles, was auf die Haut Einfluss nimmt, wie das Alter, ne, Hormonproduktion und Hormonausschleusung, das Klima, das, wie wir uns pflegen, also nutzen wir Wasser oder saure Duschgele oder alkalische Seifen, das verändert alles den Säureschutzmantel, der wiederum die Bakterien bestimmt. Und dann ist es auch, hat man viel geschwitzt, trägt man Synthetikkleidung und auch die Ernährung kann einen Einfluss haben.
In der Studie, da ist es ja so, dass eben einige Moskitomagneten über mehrere Jahre mitgemacht haben und immer Magneten geblieben sind. Aber ob das jetzt heißt, da spielt die Genetik die größte Rolle, das ist eben nicht erforscht. Daher kann man es nicht so direkt sagen. Die Forschenden, die hoffen jetzt, dass Experimente mit anderen Mückenarten als nächstes gemacht werden können. und auch, dass sie vielleicht irgendwann so eine Art Mückenschutz finden können, à la Mückenmagnet bekommt ein Anti-Mücken-Spray und seine Haut wird dann kurzzeitig so in die eines Nicht-Mückenmagnets verwandelt. Aber das ist einfach alles noch sehr weit weg.
Aber Mückensprays gibt es ja auch schon. Die stinken halt auch wie Sau, ne?
Da, ja, aber die verwandeln dich ja nicht in einen Menschen, der nie Stiche kriegt, also in die Hautzusammensetzung.
Nein, das nicht. Aber sie tragen auf jeden Fall auch dazu bei, dass andere Menschen Abstand halten. Eka Knigge über neueste Forschungsergebnisse darüber, warum manche Menschen mehr gestochen werden als andere.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gefühlt reden wir schon seit Monaten immer wieder über die Pläne der Ampelkoalition zur Cannabis-Legalisierung. FDP-Chef Christian Lindner, der ist ja offenbar schon einen Schritt weiter als wir, muss man sagen, wenn man das hier hört.
2023 Bubatz legal.
Ja, das hat er vor kurzem in einem Interview mit Funk gesagt. Aber fix ist er noch nicht, muss man sagen, weil es offenbar noch ziemlich viel Abstimmungsbedarf gibt. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat sich jetzt zu Wort gemeldet und gesagt, also wenn Cannabis-Legalisierung, dann bitte erst ab 25, denn dann erst ist das Gehirn ausgereift. Wollen wir drüber sprechen mit Jakob Mantay, er ist Psychologe und Suchtforscher an der Uni Hamburg. Jakob, ist es ein Unterschied für mein Gehirn, ob ich mit 17, 18 oder mit 25 kiffe?
Hi, ja, also grundsätzlich ist es natürlich zu empfehlen, wenn du vorhast zu kiffen, das so spät wie möglich in deinem Leben zu machen. Aus der Literatur wissen wir aber eigentlich vor allem, dass der Konsum in der Jugendzeit sehr bedenklich ist, vor allem der intensive Konsum. Wir wissen aber relativ wenig darüber, ob es jetzt einen Unterschied macht, mit 21 oder mit 25 zu konsumieren.
Aber wenn du sagst, dass eben vor allem der jugendliche Konsum schädlich ist, was macht das denn langfristig mit meinem Gehirn, mit meinem Kopf, wenn ich als Jugendliche ja viel kiffe?
Genau, also erstens ist es wichtig zu differenzieren, wie viel oder wie häufig man kifft. Das hast du jetzt schon gesagt, wenn du viel kiffst und dann vor allem relativ früh anfängst, also vor deinem 16., vielleicht so beim 13., 14., 15. Lebensjahr, dann gehst du die Gefahr ein, dass du deiner Gehirnentwicklung etwas nicht so Gutes tust, weil du möglicherweise dein Gedächtnis schädigst und auch vor allem die exekutiven Funktionen, wie wir es in der Fachsprache nennen, beeinträchtigst. Das heißt, möglicherweise wirst du früher oder später nicht so gut darin sein, Dinge zu planen, und auch korrekte Entscheidungen für dein Leben zu tätigen.
Wovon reden wir, wenn wir viel kiffen sagen? Kann man das ungefähr sagen?
Viel kiffen, da sagen wir eigentlich vor allem, der tägliche oder fast tägliche Konsum ist im Prinzip die Grenze, bei der wir von einem riskanten Konsum sprechen. Das ist aber letztendlich nur ein Indikator. Auch der wöchentliche Konsum kann durchaus bedenklich sein, wenn dadurch zum Beispiel Schulleistungen oder ähnliches runtergehen, also Rollenvernachlässigung sprechen wir davon, dann kann das auch schon bei wöchentlichen oder anderem regelmäßigen Konsum problematisch sein.
Alkohol wird ja auch schon mit 18 verkauft, Bier sogar ab 16. Und Alkohol, das ist ja auch bekannt, kann auch viel Schaden im Körper anrichten. Wo ist der Unterschied, vor allem auch in jungen Jahren, zum Kiffen?
Der Unterschied liegt vor allem darin, dass beim Jugendlichen, aber auch beim Erwachsenen der übermäßige Alkoholkonsum tatsächlich so weit schädlich sein kann, dass er dich ins Krankenhaus bringt oder sogar unter die Erde, also dich töten kann, weil Alkohol ein Nervengift ist und nicht einfach so abgebaut werden kann, vor allem größere Mengen auch organschädigend sind bei insbesondere längerem Konsum. Und aber hier gibt es im Grunde genommen sehr viele Ähnlichkeiten. Also hier, wenn du regelmäßig vor allem über die Stränge schlägst und zu viel trinkst, dann kann das auch deine Aufmerksamkeit stören und zu Konzentrationsschwierigkeiten führen und natürlich auch das Hirnvolumen angreifen.
Wir halten fest, gut ist beides nicht. Wenn man aber jetzt sagt, okay, ab 25, ne, ist es beim Kiffen zumindest nicht mehr so schädlich, kann man das sagen?
Also es ist immer keine gute Idee, eine Substanz zu nehmen, die grundsätzlich mit gewissen Risiken einhergeht. Aber Wir leben ja nun in einer Gesellschaft, in der wir auch andere Risiken eingehen, und Erwachsene in dem Alter, ob sie 18, 21 oder 25 sind, denen erlauben wir ja allerhand zu, denen erlauben wir auch Auto zu fahren, was auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Und dementsprechend ist auch Cannabiskonsum im Alter von 25, 30 oder 50 Jahren nicht risikofrei, aber relativ risikoarm, vor allem wenn man weiß, was man tut und sich vorher informiert.
Warum es einen Unterschied macht, ob ich mit 16, 17 kiffe oder mit 25, darüber habe ich mit Psychologe und Suchtforscher Jakob Mantai von der Uni Hamburg gesprochen. Dank dir, Jakob, fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Knappe 1500 Kilometer. So lang ist die Strecke von Cornwall bis an die Nordostspitze Schottlands. Also einmal die Westküste Großbritanniens entlang. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr müsstet das Ganze schwimmen. Unfassbar, oder? Eine junge Britin dachte sich aber, okay, Challenge accepted, das mache ich. Und kleiner Spoiler, sie hat es geschafft. Und direkt mal einen neuen Weltrekord aufgestellt, als erste Frau, die schwimmend diese Strecke gepackt hat. Aber warum stellen immer wieder Menschen extreme Rekorde im Sport auf? Damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Celine Wegert heute beschäftigt und das Ganze mal genauer recherchiert.
Über 3 Monate. So lang hat Jasmine Harrison gebraucht, um die ganze Westküste von Großbritannien entlang zu schwimmen. Die längste Schwimmetappe, die ging 12 Stunden. Aber warum macht man sowas? Warum setzen sich Menschen auf der ganzen Welt immer wieder solche irren Ziele und versuchen Weltrekorde beim Laufen, beim Bergsteigen oder wie hier beim Schwimmen aufzustellen? Für den Sportpsychologen Markus Gretz ist das eine klare Sache. Er sagt, in der Psychologie gibt es sowas wie die 3 großen Motive, die uns antreiben, was zu tun. Und eins davon ist Leistung.
Ich denke, das Leistungsmotiv ist hier präsentesten. Also, dass man eine Leistung vollbringt, die von anderen und von einem selber als besonders gut bewertet wird.
Und dass man gewertschätzt werden will, das ist für uns Menschen ganz natürlich, sagt er.
Die Anerkennung von anderen und auch die Anerkennung von sich selbst, die spielt sicher auch eine Rolle, dass man sich selbst etwas zugetraut hat und am Ende dann stolz auf sich selbst sein kann, dass man das auch geschafft hat und gemacht hat.
Auch Jonas Deichmann ist Extremsportler. Er hat letztes Jahr die Welt umrundet im Triathlon-Style.
Also ich bin im September 2020 in München gestartet und bin dann erst mit dem Fahrrad über die Alpen nach Kroatien geradelt. Dann bin ich 460 Kilometer die Küste Kroatiens entlang geschwommen bis nach Dubrovnik. Auf dem Fahrrad weiter über den Balkan und Osteuropa in die Ukraine, dann einmal quer durch Russland bis nach Vladivostok am Pazifik. Und dann bin ich 120 Marathons einmal quer durch Mexiko gerannt, von Tijuana nach Cancun, und nochmal 4000 Kilometer ausrollen von Portugal auf dem Fahrrad zurück nach München. Insgesamt die 120-fache Ironman-Distanz.
Klar, ausrollen, so kann man das jetzt auch nennen. Für ihn hat dieser Sport auf jeden Fall auch was mit einer Sinnfrage zu tun.
Es gibt für mich nichts Schöneres, als eine Aufgabe zu haben. Also ein Ziel, was für mich persönlich wichtig ist, was schwierig ist, wo ich darauf hinarbeite. Und dann sind die ganzen Erfahrungen noch viel, viel intensiver. Der Rekord am Ende ist aber nicht das, worum es geht, sondern der Weg dahin. Also die Erlebnisse entlang der Strecke.
Extremsport, das ist mental und auch für den Körper nicht ohne. Blaue Flecken von der Ausrüstung, Körperteile, die auch Wochen nach der Strecke noch wehtun und vor allem diese unfassbare Anstrengung. Warum nehmen Menschen wie Jonas Deichmann oder Jasmine Harrison solche Strapazen in Kauf?
Wir Menschen sind sehr soziale Wesen und streben da nach der Anerkennung von anderen. Und umso krasser diese Strapazen vielleicht sind, umso mehr Anerkennung bekommen wir am Ende dann auch. Und für manche ist es so, sogar aber auch diese Belohnung, sich selbst gegenüber bewiesen zu haben, man ist über eine Grenze gegangen, die man sich hätte vorher nicht vorstellen können.
Und der Glücksrausch danach, der ist nicht ohne, sagt Markus Gretz.
Das kann dann dazu führen, dass man nach der nächsten Herausforderung sucht, um wieder dieses Gefühl zu erlangen. Und manche fallen in ein Loch, wenn sie nicht so eine Herausforderung gleich wieder vor der Nase haben. Andere treibt es an, motiviert es dann weiter zu trainieren oder weiterzumachen.
Das Prinzip, etwas zu leisten und dann Anerkennung zu bekommen, das können wir im Kleinen sogar bei uns selber beobachten, sagt er. Wenn wir joggen und uns vornehmen, einen Halbmarathon zu laufen zum Beispiel. Oder heute mal ein doppelt so langes Workout zu machen als sonst. Aber auch wir sollten vielleicht mal innehalten, sagt Markus Gretz.
Wenn man immer nur um die Leistung arbeitet, dann verliert man eventuell auch den Spaß dran. Man ist zwar motiviert und dann kann aber diese Motivation in die Richtung gehen, dass es eher eine Furcht vor Misserfolg wird, weil man sich dann nicht mehr auf diesen Erfolg im Nachhinein freut, sondern eher Angst hat zu versagen, weil man jetzt schon so viel investiert hat und so viel gemacht hat dafür.
Also einfach mal eine Runde joggen oder vielleicht mal eine Runde schwimmen, einfach nur, um es zu machen.
Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.